Es ist immer eine sehr schöne und biblische Sache, wenn wir in einer Konferenz zweierlei verbinden können. Bericht und das Wort Gottes. Ich finde es äußerst biblisch. Wir sehen, wie die Aposteln in der Apostelgeschichte zurückkamen und berichteten. Und es war für mich eine Freude, den Bericht unseres Bruders aus Bulgarien zu hören. Und es ist auch eine sehr gute Sache, wenn solche Berichte zusammen mit Wortbeträge gedruckt werden. Und ich habe ein Blatt bekommen mit einer sehr ungewöhnlichen Gesicht dort vorne. Wenn wir dieses Bild zuerst gesehen haben, hat man mir gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass es Existenz im All gibt bei dieser Erscheinung. Aber um Gleichgewicht zu machen, gibt es auch hinten noch ein Bild von einem gewissen Mann aus Irland. Und dieses Bild, ganz ähnlich, erscheint im Prospekt in unserer Universität. Und bei der Anmeldung dieses Jahr war ein Freund von mir, ein Professor, oder hat die neuen Studenten begrüßt und hat sie gefragt, warum sie Cardiff gewählt haben. Und ein Mädchen hat gesagt, ja, es war dieses Bild von diesem Mann dort im Prospekt. Oh, sagt er. Und was fanden Sie bei ihm anziehend? Sagte sie, er sah wie der Weihnachtsmann aus. Aber dieses Blatt hat mich tief berührt. Es gibt ein Artikel drin, das ich sehr empfehlen würde, das alle lesen. Das ist der Artikel Erlebtes Christentum, das Michael O'Shea gelesen hat. Und man sieht den Wert, solche Artikel niederzuschreiben, weil ich kann an vielen Eltern denken, die so ein Artikel eine riesige Hilfe finden würden. Es ist wirklich berührend, dieses Artikel über Peter Sebastian Lackner. Und ich bin dem Michael dankbar, dass er das für uns niedergeschrieben hat. Sehr wichtig ist es, und ich bin zunehmend davon überzeugt, nicht nur das zu sagen öffentlich, aber auch das niederzuschreiben, dass Leute in aller Ruhe das zu Hause verarbeiten können, lernen können und vor allem für das Werk des Herrn beten können. Ich weiß jetzt viel mehr darüber Bescheid, was hier in dieser Gegend stattfindet, als früher, weil ich hier hinten gelesen habe. Herzlichen Dank für die Mitarbeit heute früh. Es war für einige etwas schwer, das weiß ich, aber die Thematik war wichtig. Der wissenschaftliche Teil ist mehr oder weniger vorbei. Aber interessant, nur eine Bemerkung zu machen. Ich habe hier in meiner Hand einen Bestseller. In Großbritannien ein Bestseller. Es heißt The Facts of Life, die Fakten des Lebens. Und hier ist ein wissenschaftlicher Reporter, ein sehr bekannter Mann. Und dieses Buch erschien im 92 und es gab ein Furore, ein ganzer Sturm darüber. Weil er hat untersucht, und hier ist ein Mann, der ist kein Gläubiger, sagt es ausdrücklich, er gehört keiner Religion, gehört an keinen Glauben, aber im Interesse der Wahrheit schreibt er. Und er sagt hier, dass ich präsentiere hier Beweis, dass die Datierungsmethoden, die heutzutage akzeptiert werden, sind nur von den Darwinisten unterstützt, weil sie die nötige Billionen von Jahren geben, die ihre Theorien brauchen. Und er lehnt das ab und gibt Bestätigung dafür. So auch im wissenschaftlichen Bereich, ganz abgesehen von dem Glauben, gibt es große Probleme. Und das Buch ist einfach ganz spannend zu lesen. Ich weiß nicht, ob es in der deutschen Sprache ist. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Aspekt, das genauso wichtig ist. Manchmal, weil unsere Interessen in eine Richtung liegen, denken wir an andere sehr wichtigen Aussagen der Schrift vorbei. Zum Beispiel, in Kapitel 1 und Vers 3, wir lesen, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Dunkelheit. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Warum das? Hier haben wir zwei Begriffe, Licht und Finsternis. Und dann, erstaunlicherweise, lesen wir, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Warum hat Gott das gemacht? Umso interessanter ist es, wenn wir wahrnehmen, dass Gott dem Menschen die Aufgabe gegeben hat, Namen zu geben zu allen Tieren. Aber in diesem Kapitel, wir lesen von einigen, sehr wenigen Bestandteilen des Alls, wo Gott die Namen gegeben hat. Eigenartig. Wieso ist das? Warum hat Gott selber persönlich gesagt, das wird Tag heißen, das wird Nacht heißen? Weil wenn wir einen Augenblick darüber nachdenken, werden wir merken, dass Licht und Tag nicht genau dasselbe sind. Tag ist ein zweideutiges Wort in meisten Sprachen. Tag heißt 24 Stunden. Oder Tag heißt der Teil der 24 Stunden, etwa 12, wo es Licht gibt. Ein zweideutiges Wort. Und Gott nannte das Licht Tag. Und das führt uns dazu, darüber nachzudenken, warum ist das wichtig für uns? Gott nannte das Licht Tag. Wir können es anders formulieren. Der Tag, Licht, ist unsere Erfahrung des Sonnenlichtes. Unsere Erde dreht sich. Und so gehen wir von Tag bis Nacht, bis Tag bis Nacht. Und wir sind total abhängig von einer Lichtquelle, die außerhalb unserer Welt ist. Du sagst, ist das wichtig? Sehr wichtig. Weil der Herr selber hat eine Lehre daraus gemacht. Und jetzt wir kommen zum Aspekt der Schöpfung, wo der Herr selber uns lehrt, was wichtig ist, aus diesem Kapitel herauszunehmen. Die Geschichte finden wir in Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11. Eine sehr bekannte Geschichte. Lazarus war sehr krank. Und die Schwestern haben dem Herrn eine Botschaft geschickt. Und er hörte, dass Lazarus krank sei, und er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Vers 6. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen. Und wieder gehst du dahin? Für die Jünger war das einfach verrückt. Nach Judäa wieder zu gehen, war fast Selbstmord zu begehen. Herr, die Juden suchen dich zu steinigen. Und wenn wir natürlich mitgehen, sind wir auch in Gefahr. Wir bleiben eher da. Dann sagte der Herr Folgendes. Er sagte, Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht, die Sonne im Himmel. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Faszinierend, diese Bemerkung des Herrn. Wir gehen umher, Tageslicht, wir stößen nicht an. Warum? Weil wir sehen können. Aber in der Nacht stößen wir an. Warum? Weil das Licht nicht in uns ist. Das heißt, der Herr macht hier eine Bemerkung über das Beleuchtungssystem des Universums. Hast du es nie erwünscht, ein Licht innerhalb von dir zu haben? Ich habe es oft erwünscht. Die Bergleute bei uns unten in den Schächten, die haben ein Licht oben im Helm. Und es gibt einige winzig kleinen Tiere tief im Ozean, sie haben auch ein eingebautes Licht. Und sag mir nicht, dass der Schöpfer es nicht hätte tun können. Sicher hätte er es tun können. Aber hat es nicht getan. Er hat das Beleuchtungssystem dieses Weltalls so organisiert, dass wir alle hilflos wie Kinder sind, total abhängig von einer Lichtquelle, das Millionen von Kilometern von unserer Erde entfernt ist. Und diese Lektion ist so groß, dass Millionen Leute es nie gesehen haben. Was für eine Botschaft bringt hier der Herr? Was hat es mit diesem Zusammenhang zu tun? Ganz einfach Folgendes. Hier waren die Jünger und die sahen die Situation Judäas. Sie sagen zum Herrn, Herr, dorthin zu gehen, ist Selbstmord zu begehen. Es ist sehr gefährlich. Wir bleiben eher da. Und welches Licht benutzen sie, um zu dieser Folge zu kommen? Ein Licht innerhalb von sich selber. Ihr eigenes Gehirn. Oh, was für eine Lektion für uns, eine praktische Lektion. Wir gehen im Leben umher. Wir alle gehen irgendwo hin. Aber die Herausforderung hier durch den Herrn ist, welches Licht benutzen wir? Ist mein Licht innerhalb von mir oder ist das Licht außerhalb von mir? Kurz früher hat der Herr selber erklärt, dass er selber das Licht der Welt wäre. Wie wichtig ist das zu begreifen? Es ist sehr leicht, auch als Christen, eine Art Götzendienst zu üben, indem man auf das menschliche Gehirn und Verstand vertrauen hat, anstatt auf Gott. Es ist äußerst leicht im Leben, unser Verstand zu vertrauen und Gott zu gebrauchen, wenn wir in den Stich fallen. Das ist kein Christentum, das ist Abgötterei. Christentum ist, wenn wir Gott vertrauen und unser Verstand gebrauchen. Unter seiner Herrschaft. Und so leicht, besonders in dieser modernen, ausgebildeten Welt. Es ist so leicht für mich, Vertrauen zu haben in einem Licht, das innerhalb von mir ist. Und der Herr sagte zu seinen Jüngern, meine liebe Leute, es ist äußerst wichtig zu lernen im Leben, besonders wenn die Situation gefährlich ist, zu lernen, dass das Licht, dem wir folgen, außerhalb von uns ist. Oh, das ist so, so wichtig. Als die Beschreibung von Sonne und Mond und Sterne uns gegeben ist in Kapitel 1 der Bibel, wir lesen, dass die Sterne dort sind, die merken Zeiten und Saisons und so weiter. Und seit jeher sind sie benutzt worden in der Nacht, Leute auf dem Meer zu führen. Und so ist es im größten Sinne. Der Herr Jesus als das Licht der Welt. Und merken wir, wie er sich selber als das Licht der Welt beschreibt. In Johannes Kapitel 8, Johannes Kapitel 8 und Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also sein Licht ist, wenn ich es so ausdrücken darf, ein sich bewegendes Licht. Und er bewegt sich und es ist meine Verpflichtung, ihm nachzufolgen. Weil wenn er unterwegs ist und ich bleibe, wo ich bin, werde ich letzten Endes in der Dunkelheit sein. Ein sich bewegendes Licht. Und meine Verantwortung ist, aktiv ihm nachzufolgen. Und hier waren die Jünger. Komm mit mir, sagt der Herr. Aber das ist in die Dunkelheit zu gehen, meinten sie. Das ist vielleicht zum Tode gehen zu müssen, meinten sie. Aber es war umgekehrt. Wenn sie dort geblieben wären und er allein nach Judäa gegangen wäre, dann wären sie in der Dunkelheit geblieben, weil sie nie gelernt hätten, dass der Herr die Macht auch über den Tod hätte. Weil ausgerechnet in dieser Situation hat der Herr Lazarus aus den Toten auferweckt. Sie hätten es nie gelernt. Und hier ist eine Lektion von der Schöpfung. Ich habe es benutzt einfach im Gespräch mit Leuten. Einfach die Idee, zu den Leuten zu sagen, wir sind solch abhängige Menschen. Die Leute interessieren sich sehr für die Umwelt heute. Umweltverschmutzung, für gebrauchte Energie und so weiter und so fort. Und es ist sehr leicht in dieser Situation über die Sonne zu sprechen, weil sie ist die Quelle von Licht und Energie. Und dann zu dieser Lektion zu kommen. Ich sage normalerweise nicht, dass ich diese Lektion habe aus der Bibel. Weil wenn man sagt, in der Bibel sagt es, schließen die Leute die Ohren sofort. Aber wenn ich einfach erzähle, ist es nicht einfach faszinierend, dass unsere Lichtquelle außerhalb der Welt ist, dann kommen die Leute oft und sagen, wo haben Sie diese Ideen her? Eigentlich aus der Bibel. Aus der Bibel? Das gibt's nicht. Doch. Und dann ist es zu spät. Dann haben Sie erkannt, dass die Bibel was Gutes zu sagen hat. Es ist sehr gut, oft, die Leute einfach das zu sagen, was die Bibel sagt, ohne zu sagen, wo man das her hat, bis sie fragen. Und so ist hier eine Lektion, eine sehr praktische Lektion. Die Gefahr, und ich wiederhole, die Gefahr, dass mein Licht fast unbewusst ist innerhalb von mir und ich verliere allmählich diese direkte Abhängigkeit von dem Herrn und gehe durch das Leben ohne sein Licht in meinem Dienst sogar. Er ist ein sich bewegendes Licht. Er ist auch ein rationiertes Licht. Er hat die Leute gesagt, das Licht ist nicht für immer da. Glaubt an das Licht. Weil ihr das Licht habt, rationiert, genau wie unser Licht rationiert ist durch die Umdrehung der Erde. Viele solche Lektionen finden wir im Neuen Testament. Und wie wunderbar ist es, an unseren Herrn als das Licht der Welt zu denken. Man könnte hier an der Stelle, ich tue es nicht, über Johannes 8 sprechen. Und wie viel können wir lernen, weil diese Grundbegriffe, die wir in dem ersten Buch Mose haben, finden wir auf verschiedenen Niveaus, Ebenen, überall in der Bibel. Licht ist zuerst sozusagen ein physikalischer Begriff. Aber dann ist ein Metapher für Licht im übertragenen Sinn. Und so die Grundbegriffe sind dort. Und Gott, der die Schöpfung erfunden hat, benutzt seine eigene Schöpfung als eine Lektion, uns zu zeigen, wie wir Menschen eigentlich sind. Lesen wir jetzt im zweiten Korintherbrief. Wir kommen jetzt zu einer anderen geistlichen Anwendung dieser selben Begriffen. Wir lesen Kapitel im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hier ist der Begriff Schöpfung, aber jetzt an dich und mich angewandt. Das heißt, wenn jemand in Christo ist, ist er oder sie eine neue Schöpfung. Etwas Neues ist passiert. Und wenn wir die Frage stellen, wie ist das passiert? Wir lesen das im vorhergehenden Kapitel, 2. Korinther 4 und Vers 4. Vielleicht in Vers 3 für den Zusammenhang, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, es werde Licht, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist wunderbar, nicht wahr? Hier ist eine Beschreibung des Evangeliums. Das Evangelium kommt und bringt mit sich eine neue Schöpfung. Der Gott, der gesagt hat, auf der physikalischen Ebene, es werde Licht, ist bereit, wieder sowas zu sagen. Es werde Licht. Und Licht entsteht in meinem Leben, wenn ich Buße tue und den Herrn als Heiland annehme und akzeptiere als mein Herr. Es ist eine neue Schöpfung. Glauben wir das? Hier ist etwas viel tiefer als eine emotionelle Erfahrung. Eine neue Schöpfung. Und der Feind kämpft, wie er von vornherein gekämpft hat, damit das nicht passiert. Aus Finsternis soll Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und hier im höchsten Sinne ist das Endziel, wofür die ganze Schöpfung sowieso erschaffen wurde, dass Leute auf dieser Ebene die neue Schöpfung erfahren, durch ein Sicht von der Herrlichkeit Gottes im Gesicht von Jesus Christus. Weil die Jünger damals haben entdeckt, dass es eine andere Welt gibt. Eines Tages nahm der Herr drei Jünger mit sich, Jakobus, Johannes und Petrus. Ich weiß nicht, ob es in der Nacht war oder im Tag, aber auf diesem Berg plötzlich entdeckten sie, dass das Licht, das aus seinem Gesicht kam, war heller als die Mittagssonne. Unten hat man ihn abgelehnt. Einige meinten, er wäre zu eng, einige meinten, er war zu extrem, zu locker, zu dies, zu das, und die lehnten ihn ab. Aber hier oben entdeckten die Jünger, dass es eine andere Welt gibt, wo er die Sonne ist. Und Gott hat diese ganze Schöpfung herrlich mit Sternen und Berge und Sonne und Mond ausgestattet, damit du und ich eines Tages zu diesem Sicht kommen, dass wir sehen, er ist der Sohn Gottes. Oh, wie wunderbar es ist. Und wenn Gott selber vergleicht die neue Schöpfung mit der alten Schöpfung, das sagt, ich kann es nicht ausdrücken, ich verstehe es auch nicht, aber sagt, das besagt etwas Kolossales über die Wiedergeburt und was mit uns passiert ist. Der klugste Wissenschaftler ist wie ein Kind, wenn er versucht, überhaupt zu verstehen, was physikalisches Licht ist. Und der Gott, der das alles ausgedacht hat, macht einen Vergleich und sagt, genau wie das war, unvorstellbar komplex. Genauso ist es, wenn ein Mensch auf dieser Erde mit offenem Herz erkennen, dass er Sünde ist oder sie, das Herz für den Herrn öffnet, in dem Augenblick es werde Licht und das Leben ist für immer geändert worden. Eine neue Schöpfung. Oh, meine Geschwister, was mit uns passiert ist, ist keine kleine Sache. Es ist eine Sache, die über unsere alle Begriffe hinwegsteigt. Es ist nicht weniger als eine neue Schöpfung. Und in einem anderen Sinne waren manchen von unserem Leben wüst und leer. Ohne Form und ohne Fülle. Und Gott in seiner Gnade hat zu uns gesprochen. Und nach dem Tag, wo er sagte zu uns, es werde Licht. Mit der Zeit ist Form und Fülle in unser Leben reingekommen. Und Leben. Weil wenn eine neue Schöpfung echt da ist, natürlich drückt sie sich aus. Vor allem in Leben. Oh, ich weiß, dass das im übertragenen Sinn ist, aber so benutzt das Neue Testament diese Geschichten in dem Alten Testament. Neue Schöpfung in Christus, das ist nicht die letzte neue Schöpfung. Es gibt eine weitere neue Schöpfung, nicht wahr? Neue Himmel und neue Erde. Und davon lesen wir, dass es keine Sonne gibt. Keine Sonne. Das Lamm ist das Licht. Oh, was für ein Anbetungsthema. Das Lamm ist das Licht. Weil die einzige Möglichkeit, mich zum Licht zu bringen, war, dass es ein Lamm gibt. Weil das Problem mit Licht ist, das Licht enthüllt die Dunkelheit. Licht zeigt, dass mein Leben dunkel und finster ist. Und wie kann ein Gott, der Licht ist, einen dunklen Fleck wie mich überhaupt akzeptieren? Weil es ein Lamm gibt, das Lamm Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und für die ganze Ewigkeit, mein Bruder, für die ganze Ewigkeit, meine Schwester, das Lamm wird das Licht sein. Er wird sozusagen funktionieren wie die Sonne, damit wir für immer daran erinnert werden, dass er die Quelle ist von Licht, von Leben, von Energie, von alles, was wir brauchen. Eine neue Schöpfung. Aber es gibt mehr, nicht wahr? Und Gott nannte die Wölbung Himmel. Oh, sagst du, das war sehr gefährlich, nicht wahr? Ich meine, die Wölbung Himmel zu nennen, ist das auch nicht mehrdeutig. Was ist Himmel? Du sagst Himmel, das ist die Atmosphäre. Blauer Himmel, physikalischer Himmel, ja. Aber der Himmel ist noch mehr, nicht wahr? Der Himmel ist, wo Gott selber wohnt. Ist es nicht interessant, dass Gott selber diese Wölbung, die Atmosphäre, Himmel genannt hat? Und dann durch die ganze Bibel. Man kennt ihn als der Gott des Himmels. Man spricht von einem Reich des Himmels. Weil Gott benutzt auch diese herrliche blaue Himmel hier als eine Hilfe für uns, etwas von seiner Majestät uns vorzustellen. Und heute, als ich von meinem Fenster in den blauen Himmel schaute, über die Berge hinweg, ich dachte an diese Versen. Es ist eine Erinnerung an unsere Stellung. Prediger Kapitel 5, Vers 2. Vergiss nicht, dass Gott im Himmel ist und du bist auf der Erde. So, das ist ein großer Unterschied zwischen uns. Wir sind auf der Erde, Gott ist im Himmel. Und die Höhe des Himmels ist ein Anlass für eine Aussage in einem sehr beliebten Psalm. Psalm 103, nicht wahr? Psalm 103 und in Vers 11. Denn so hoch die Himmel über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und man kann durch die Psalmen lesen. Wir können es heute nicht tun. Es braucht stundenlang zu sehen, wie das Wort Himmel benutzt wird in den Psalmen. Hier ist nur ein Beispiel von vielen. Wir sehen die Höhe des Himmels. Und so hoch, so wunderbar ist Gottes Gnade. Er benutzt den physikalischen Himmel als Metapher, damit wir seine Gnade begreifen. Eine sehr praktische Sache, ein Gleichnis. Himmel. Aber hier wird es interessanter, wenn wir einfach denken, wie es ist. Hier ist die Erdkugel umringt von Himmel, nicht wahr? Buchstäblich von der Atmosphäre. Der Atmosphäre ist lebensnötig für uns. Wenn wir nur die Erde hätten, ohne den Himmel, könnten wir nicht mehr leben. Jeder Mensch ist total von Himmel abhängig. Schau mal die Gesichter, wenn man das zu einem ungläubigen Menschen sagt. Sie sind total von Himmel abhängig. Von Himmel abhängig? Ich glaube überhaupt nicht an den Himmel, sagen die. Und dann kann man anfangen, weil das provoziert ein bisschen Neugier. Was kann das heißen von Himmel? Hier ist der Mensch, er steht senkrecht. Man hat das gemerkt, nicht wahr? Ist nicht wie das Tier. Er senkrecht. Und wo ist er auf dieser Erde? Hauptsächlich seine Füße auf der Erde. Aber meistens ist er im Himmel, nicht wahr? Die Mehrheit meines Körpers ist im Himmel. Und wir lachen. Gut, dass wir lachen. Vielleicht werden wir es nicht vergessen. Meine liebe Leute, wir brauchen den Himmel dringend. Wir brauchen den Himmel. Im übertragenen Sinn können wir ohne den Himmel nicht leben. Himmel, Atmosphäre, wo die Luft ist. Und nicht von ungefähr in Hebräisch und Griechisch das Wort für Luft und Geist. Total abhängig. Wenn der Atmosphäre weg wäre, sofort würden wir sterben. Weil wir keine Luft mehr hätten. Und die Lektion ist ähnlich wie die Lektion mit der Sonne. Dort war es Licht, jetzt ist es Luft und Atmosphäre. Und so kann man diese Dinge benutzen. Einfach zu zeigen, wie die Bibel sie benutzt. Salomo hat natürlich wahrgenommen, als er den Tempel gebaut hat, dass dieses Haus enthält Gott nicht. Auch der höchste Himmel enthält ihn nicht. Die waren keine Narren in der Bibel. Die waren nicht so primitiv, als ob zu glauben, dass Gott in der Atmosphäre wäre. Die konnten genauso gut wie wir sehen, dass Himmel sozusagen sie leitet zu einem anderen, tieferen Begriff von Himmel, wo Gott eigentlich wohnhaft war. Gott hat diese schöne Himmel so ausgestattet, so herrlich gemacht, als Erinnerung von seiner Herrlichkeit. Es ist alles, die ganze Schöpfung ist ein Licht. Römer Kapitel 1 macht das sehr klar. Römer Kapitel 1 ist sehr wichtig für uns, weil es heißt in Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Die ganze Schöpfung, die ganze physikalische Schöpfung ist ein Licht und das Licht ist hell genug, sagt die Bibel, dass die Menschen ohne Entschuldigung sind. Wenn Sie beobachten, wie herrlich dieses Weltall ist. Und dann gibt es andere Dinge, die Gott genannt hat. Aber das wäre eine Aufgabe für euch, nicht wahr? Sie zu studieren. Die anderen Bestandteile der Schöpfung, die Gott genannt hat. Aber letztes, wer ist eigentlich der Schöpfer? Und Gott sagte, wer hätte raten können, was hinter diesen drei Worten steht? Und Gott sagte, was geschieht, wenn Gott spricht? Gott ist Geist, unsichtbar. Was wird es bedeuten, wenn er redet? Hier kommen wir zum größten Geheimnis im Weltall. Was heißt es, wenn Gott redet? Und in Hebräerbrief von Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und Gott sagte, was bedeutet das? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Wer ist der Schöpfer? Der den Namen Jesus trug, er hat das alles geschaffen. Er, der in Demut auf dieser Erde gewandelt ist, der so bescheiden und unauffallend war, dass einfache Leute ihn einladen durften in ihren einfachen Häusern. Er hat das alles geschaffen. Es war er, der das Licht erfunden hat. Er hat die Idee, Wasser zu erfinden und wie man Quarks, Atomen und Elektronen und Protonen zum Zusammenbauen könnte. Es war seine Idee. Die komplizierten Vorgänge von Photosynthese, das unglaubliche Kompliziertheit der menschlichen Zelle. Er hat's ausgedacht. Seine Idee waren die Milliarden von Sternen, die Berge von Österreich, die Seen, die Meeren, die Pflanzen, die Tiere. Kolossal zu denken, dass er kam und bereit war, zu einem Kreuz zu gehen für dich und mich. Kann man das begreifen, dass als er auf den staubigen Straßen von Galiläa ging, er wusste, dass er das alles erschaffen hat, aber nicht nur das, sondern dass es für ihn war. Weil er uns liebte und weil er dich haben wollte, hat Gott geredet. Nicht mehr durch Propheten, sondern im Sohn, der selber in diese Welt gekommen ist und sich einkodieren ließ in eine menschliche Zelle, geboren von der Jungfrau Maria. Wunder über Wunder. Wir brauchen nur zu staunen, dass es so ist. Es war mein Herr, es war dein Herr, der das alles ausgedacht hat. Oh, so leicht vergisst man, wer er ist. Stell dir mal vor, meine liebe Geschwister, wir werden eines Tages mit ihm sein. Die Ewigkeit in der Begleitung des Schöpfers selbst. Dort werden wir uns sicher nicht langweilen. Der Schöpfer liebt mich. Dass der Schöpfer selbst der Retter ist, das ist einfach eine Sache, die wir in Dankbarkeit akzeptieren müssen. Er ist, sagt Kolosserbrief, das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn man wissen will, wie Gott aussieht, wie er ist, braucht man nur an ihn zu schauen. Er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Und bitte, kein Missverständnis hier. Das bedeutet nicht, dass er geschaffen wurde. Es ist nicht im Sinne, dass er das erste geschaffene Wesen war, sondern im Sinne, wie es später erklärt, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das Wort Erstgeborene bezieht sich auf seinen Rang in der Universum. Er ist der, wofür das alles geschaffen wurde. Und der Schöpfer ist der Erlöser. Eines Tages wird er zurückkommen. Es wird eine neue Welt geben. Oh, wie wichtig es ist, dass wir in der Zeit, die wir haben, ihm nachfolgen, sein Licht auf unser Leben strahlen lassen, dass wir nicht in die Dunkelheit wandeln. Der Schöpfer, das Licht, der Retter, der mich liebt. Es ist schade, wenn wir manchmal seine schöpferische Tätigkeit vergessen in unserer Anbetung. Lies die Psalmen. Die Psalmen sind voll mit Bewunderung und Anbetung. Anbetung zum Gott, der alles geschaffen hat. Und dann am siebten Tag hat Gott Ruhe gehabt. Es gibt einen siebten Tag. Einen siebten Tag, interessanterweise, wie ich gesagt habe, heute ohne Abend und Morgen. Der siebte Tag hat doch nicht aufgehört. Der siebte Tag bedeutet, dass die Schöpfungstätigkeit aufgehört hat. Es gibt keine Schöpfung mehr. Der Mensch ist jetzt geschaffen worden nach dem Bilde Gottes. Damit ist der Gipfel erreicht und alles ist klar. Jetzt gibt es keine Schöpfung mehr. Und das ist äußerst wichtig. Das Wort Schabbat bedeutet einfach aufhören. Hört auf zu arbeiten. Und dann haben wir Schabbat als Lehre für die Menschen. Die Juden sollten einen Tag in der Woche, den Tag, das wir Samstag nennen, Schabbat, ruhen. Die Schöpfungstage 1 bis 6 plus Sabbat 7 sind ein Modell geworden für die irdische Woche, für unsere Woche. Und die Juden müssten ruhen. Ich war einmal als Gastprofessor in Israel. Und ich war in einer orthodoxen Universität. Ich war der einzige Mann dort ohne Kopfbedeckung. Das ist eine interessante Erfahrung für einen Mann. Und in dieser Universität, ich bin dort eingeladen, weil ich Christ war. Das ist eine lange Geschichte, ich erzähle es heute nicht. Aber jeden Tag hat der Professor für Mathematik dort einige Freunde eingeladen. Und er hat eine sehr einfache Methode, ein Gespräch zu starten. Er sagte, meine lieben Freunde, hier ist Herr Lennox, er kommt aus Cardiff und er glaubt die Propheten. Dann ging's los. Ich war der erste Nicht-Jude, den er getroffen hat, der die Eine sehr heftige Diskussion unter diesen Juden, wie oft der Fall ist, wo es 5 Juden gibt, gibt es 6 Meinungen. Und man hat immer diese heftige Diskussionen miteinander. Und an dem Tag war es sehr heftig über Schabbat, weil am Tag vorher sind einige Juden in ein Kino gegangen am Schabbat und die Ultraorthodoxen hatten Steine geworfen, weil sie Schabbat gebrochen haben. Und dann ein Professor sagte, ah, Verzeihung, Herr Lennox, Schabbat ist für Sie total unwichtig. Und nein, sagte ich, keineswegs, Schabbat ist für mich äußerst wichtig. Oh, sagte er, Schabbat ist für Sie wichtig. Natürlich, sagte ich, natürlich ist Schabbat wichtig. Wieso denn? Ich meinte, Sie hätten den Sonntag als Feiertag. Das haben wir auch, sagte ich. Aber Schabbat ist für mich äußerst wichtig. Wieso denn? Also sagte ich, warum feiern Sie Schabbat? Ja, wir feiern Schabbat, weil Gott hat geschaffen und er hat uns befohlen, einen Tag von unserer Arbeit zu ruhen und an ihn zu denken, weil sehr leicht denkt der Mensch, dass er unentbehrlich ist in diesem All. Und er sollte mindestens einmal in der Woche sich besinnen und denken, Gott ist der Schöpfer. Er ist im Himmel, ich bin auf der Erde und man sollte an ihn denken. Und es ist wunderbar zu sehen, wie Sie das Schabbat feiern in Ihren Familien, in den orthodoxen Familien. Also sagte ich, das ist eine sehr wichtige Sache. Daher versuche ich, jede Woche so einen Tag zu haben. Unser Land gibt uns 2. Aber oft am Sonntag bin ich sehr beschäftigt. So habe ich Schabbat am Samstag, am selben Tag wie Sie. Oh, sagte er. Oh. Aber gibt es keinen anderen Grund, sagte ich, für den Schabbat? Anderer Grund für Schabbat? Und die kratzen ihr Köpfe ein bisschen. Andere gut, ja, sagte ich. Und ich habe gelernt, ganz vorsichtig voranzugehen. Ja, ich sagte, sagt es nicht, sagte ich, irgendwo in der Bibel, dass man sollte Schabbat feiern, um an die Zeit in Ägypten zu erinnern. Oh ja, sagten sie alle. Ja, ja, das ist so. Und wie war das? Weil Gott das Volk aus Ägypten erlöst hat. Ja, sagte ich, was hat das mit Schabbat zu tun? Was hat das mit Gottes Ruhe nach der Schöpfung zu tun? Dann waren sie verblüfft. Und ich habe ein bisschen gewartet und ich habe gesagt, wollen Sie wissen, warum Schabbat so wichtig ist für mich? Ja, natürlich, sagten sie, natürlich. Also zweierlei, sagte ich. Erstens, es ist eine sehr wichtige Sache, etwas Ruhe zu haben. Und es gibt viele von uns in diesem Saal, die das sehr gut wahrnehmen können für unser Leben. So leicht ist es für jemanden, besonders im Dienst für den Herrn, einfach zu fahren und fahren und fahren und fahren ohne Ruhe. Ruhe Sonntag, Samstag, Montag, bis sie kaputt gehen. Es ist nicht von ungefähr, dass der Herr das ganz praktisch auf der physikalischen Ebene, das habe ich Ihnen gesagt. Aber sagte ich, es gibt einen anderen Grund. Wissen Sie, wenn man denkt über diese Schöpfung und Ägypten, es kommt mir vor folgendermaßen, sagte ich sehr vorsichtig, es kommt mir vor folgendermaßen, dass im zweiten Buch Mose, es gab nicht ein Schöpfungswerk, sondern ein Erlösungswerk. Ja, sagten sie, ein Erlösungswerk. Und was auffällt dort ist,
dass Gott das gemacht hat. Ja, sagten sie. Gott hat das Passahlamm gegeben. Und das Volk brauchte nur zu ruhen auf das vollendete Passahwerk. Ja, ja, sagten sie.
Wollen Sie hören, warum Schabbat für mich wichtig ist? Weil das Grundprinzip meiner Beziehung mit Gott ist.
Wieso denn, fragten sie.
Weil Schabbat spricht von Gott, der gewirkt hat und dann sein Werk vollendet, hat er geruht. Schabbat spricht von Gott, der seinen Sohn geschickt hat in Erfüllung von 2. Buch Mose, Passahlamm, der gestorben ist und das Erlösungswerk ist ein für allemal vollendet und ich ruhe mich darauf. Das ist genau, was vorkommt in Hebräer Kapitel 4, nicht wahr? Wie das Neue Testament Schabbat erklärt. Es gibt Stellen im Neuen Testament, wo Schabbat vorkommt. 2 sind negativ und 1 ist positiv. Vielleicht sollten wir die negativen behandeln zuerst. Römer Kapitel 14. Römer 14, wo er spricht von Sachen, wo unterschiedliche Meinungen gibt unter Gläubigen. Es waren Gläubige von heidnischem Hintergrund. Die waren gerne bereit, Schweinsteak zu essen. Und es waren Gläubige von jüdischem Hintergrund. Und kannst du dir vorstellen, ein Bruder von jüdischem Hintergrund geht an das Restaurant vorbei und sieht jemand, der ein Wiener Schnitzel isst aus Schweinsteak. Oh, das wäre schrecklich. Und wir lachen. Wir haben ähnliche Probleme heutzutage. Und dann die aus dem heidnischen Hintergrund hatten keines besonders Respekt für Schabbat, die Juden aber hatten. Und wir merken, dass Schabbat kein moralisches Gesetz war. Wie weißt du das, sagst du, weil der Herr es gesagt hat. In Matthäus Kapitel 12 lesen wir, dass die Priester den Schabbat entheiligen und sind schuldlos. Versuch mal ein anderes Gesetz in dieser Stelle zu stecken. Die Priester im Tempel begehen Ehebruch und sind schuldlos. Die Priester im Tempel stehlen und sind schuldlos. Ganz verkehrt. Sabbat ist kein moralisches Gesetz. Und so im Neuen Testament finden wir zweierlei. Erstens, in Römer 14, der eine, Vers 5, hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Aber Vorsicht mit der Auslegung hier. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, Sabbat, bei den Juden. Der andere aber hält jeden Tag gleich. Gleich wo? Gleich dort oder gleich dort? Alle Tage für den Herrn. Das ist die christliche Situation. Gut, einen Ruhetag zu haben. Aber alle Tage, nicht nur einen 7 für den Herrn. Alle Tage für den Herrn. Und dann in Kolosserbrief und Kapitel 2, wo wir lesen, Kolosser Kapitel 2 und es ist in Vers 16. So richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Schabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist der Christus. Was ist Schabbat im tiefsten Sinn für einen Gläubigen? Genau, was ich versucht habe, zu meinen jüdischen Freunden zu sagen. Was wir in Hebräer Kapitel 4 finden. Wir werden es lesen. Hebräer Kapitel 4 heißt es Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe,
als ein in die Ruhe ein, Verzeihung, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an fertig waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen, und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Hier ist die Anwendung. Sabbat, sagte ich zu meinen jüdischen Freunden, ist grundwichtig für mich, weil es erinnert mich daran, an das Prinzip meiner Rettung. Das Prinzip der Rettung ist, dass Gott hat das Werk vollendet auf dem Kreuz und ich ruhe mein ganzes Gewicht meiner Sünde darauf. Das war für sie eine große Neuheit. Ich kann euch sagen, weil für sie ist das Sabbat ganz umgekehrt. Wenn sie das Sabbat halten, dann vielleicht ist das genug befriedigend für Gott, dass Gott sie akzeptiert. Das heißt, sie verwenden Sabbat, um das zu erreichen, genau das Gegenteil, wovon der Sabbat eigentlich spricht. Der Sabbat spricht von Ruhe, von Werken. Das ist äußerst wichtig. Und im Gespräch mit jüdischen Freunden habe ich das oft benutzen können. Natürlich für Christen gibt es einen anderen Tag, der Tag des Herrn. Aber das ist nicht mit Schabbat zu verwechseln. Das ist ein anderer Begriff. Und wie wunderbar ist es, wenn der Staat uns erlaubt, am Tag des Herrn, am ersten Tag der Woche, zu kommen. Am ersten Tag der Woche. Was ist passiert am ersten Tag der Schöpfungswoche? Es werde Licht. Es werde Licht. Darf ich zum Abschluss einen herrlichen Vers lesen? Erster Tag der Woche ist ein herrlicher Tag. Und wenn wir die Schöpfungserste Tag mit der erste Tag der Woche in den Evangelien verbinden, kommen wir zu einem herrlichen Vers in 2. Timotheusbrief, Kapitel 1 und Vers 10. Jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Morgen ist der erste Tag der Woche. Jesus ist auferstanden. Es werde Licht. Und was für ein Licht ist ausgestrahlt worden durch seine Auferstehung. Gott hilf uns, morgen ihn anzubeten. Das Licht der Welt, wovon wir alle vollkommen abhängig sind. Gott segne euch, wir werden beten. Herr, wir wollen jetzt zu dir kommen und öffentlich zu bekennen, dass wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Auferstanden von den Toten, der Schöpfer des Alls und unser Erlöser. Herr, wir staunen, wenn wir an dich denken. Vergib uns, Herr, wenn wir vergessen haben, wer du bist. Dass der Schöpfer Interesse haben könnte für einen rebellierenden Geschöpf, das verstehen wir nicht. Wir danken dir, Herr, dass du uns liebst, dass du gekommen bist. Hilf uns dann, dir nachzufolgen, in deinem Licht, dein Licht auf unseren Leben und Weg strahlen zu lassen. O Herr, errette uns von einem Umhergehen in der Dunkelheit, weil wir nicht in deiner Nähe bleiben. Wir bitten dich für unsere Geschwister in Bulgarien. Herr, wir preisen dich für das, was du dort tust. Und wir bitten dich, schütze sie, ermutige sie und gestatte, dass sie zum großen Segen werden. Wir danken dir für diese Literaturarbeit, dass die Leute dein Wort lesen können. Herr, schenke Segen durch das geschriebene Wort, dass viele durch dein Wort den Weg zum Licht finden. So, Herr, segne uns heute Abend und in der Pause, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Wir preisen dich für die Freundschaften, die du uns gegeben hast, wie wertvoll sie sind, wie wunderbar diese Verbindung, die über Nationalgrenzen, Rassengrenzen hinweggeht, dass ein Beweis ist, dass du lebst. Hab Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.